Der ganze Themenbereich Amazon Marketplace unter Herstellern, der ist vergleichbar mit Sex unter Jugendlichen. Also es wird viel darüber geredet, findet aber nicht so häufig statt. Und jeder denkt, der andere macht's, nur man selbst nicht. Außerdem, wenn es dann stattfindet, ist es meist nicht so prickelnd. Und ich zeige dir in der Folge hier die Gründe, die wirklich für den Betrieb eines Seller-Accounts für einen Markenhersteller sprechen. Und mir begegnen immer wieder typische Tücken. Und die drei wichtigsten habe ich hier rausgearbeitet. Und am Ende zeige ich dir drei ganz konkrete Hacks, mit denen du denen dann begegnen kannst. So, jetzt geht's los mit dem Intro. Und viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu Handelsrouten 2.0, dem Podcast für Markenhersteller im E-Commerce und Amazon-Vendoren. Heute geht es um das Thema Seller und Vendor parallel, die drei größten Tücken der Hybrid-Strategie. Ja, auf die Folge heute bin ich, oder die findet statt, weil ich eine kleine Umfrage via LinkedIn gemacht habe und das hat die meiste Resonanz gehabt, das Thema. Und es ist, wie ich eben beschrieben habe, sehr präsent unter Vendoren, der Wunsch, Marketplace-Accounts zu eröffnen, zu führen oder die man dann schon irgendwann mal halbherzig, vielleicht während Corona eröffnet hat, aktiv und proaktiv zu betreiben. Das ist sehr groß, der Wunsch. Und ja, es ist oft gewollt, selten aber praktikabel umgesetzt und noch seltener erfolgreich. Und da machen viele Vendoren die gleichen Fehler. Meine Empfehlung dennoch für jeden Markenhersteller zur Stärkung, alleine schon zur Stärkung der BATNA. Dazu werde ich demnächst auch nochmal eine Folge zum Thema Verhandeln mit Amazon machen. Zur Stärkung der eigenen Alternative innerhalb der Verhandlung ist der Betrieb eines Seller-Accounts eigentlich essentiell. Und ja, so, also, aber es geht jetzt darum, warum wollen eigentlich so viele Vendoren den Marketplace am Marketplace teilnehmen und warum gibt es so einen hohen Druck, Seller-Accounts zu eröffnen? Als erstes haben wir Buybox-Probleme als Auslöser. Das heißt, es gibt eine fehlende Profitabilität bei dem Vendor. Oft dann von Amazon noch angekündigt, dass das Produkte nicht profitabel sind und ausgecrappt werden unter Umständen. Und das ist so ein kleiner feuchter Traum, dann die Lösung aller Probleme, die aus Kanalkonflikten resultieren, dann mit einem Marketplace-Account zu erschlagen. Dass das nicht geht, zeige ich gleich nochmal kurz. Aber das ist für viele tatsächlich treibende Kraft, um Marketplace-Accounts zu eröffnen. Der zweite wichtige Grund ist der ständige operative Stress, den Markenhersteller oder die Amazon-Teams im täglichen Geschäft wahrnehmen. Zwischen Shortage-Claims und Buchhaltungsunstimmigkeiten, das stetige Gefühl, dass das alles nicht sauber läuft. Und da ist dann der Blick auf kleine Seller, die da im Ein-Zwei-Mann-Betrieb Millionengeschäfte auf Amazon machen, natürlich interessant. Und man sieht, die haben diese Probleme nicht und wünscht sich dann vielleicht auch, daran teilhaben zu können und die ganze Komplexität abzuschneiden. Und zu guter Letzt sehen natürlich viele den Stress in der Verhandlung mit Amazon und wünschen sich deshalb, und ja klar, das gibt's auf der Marketplace-Welt nicht, da gibt's keine Verhandlungen, da sind die Regeln für alle gleich, das ist minimal, was da verhandelbar ist. Und deshalb bei vielen der Wunsch, Marketplace-Accounts zu haben. Gerade wenn man Marken hört, die Seller-only sind, die gibt es ja auch, die dann davon schwärmen, wie einfach und wie schön das ist und dass sie eigentlich nie wieder in die Vendoren-Welt zurück wollen. Ja, was spricht denn dafür, diesen Hybrid-Betrieb, also was spricht tatsächlich dazu, diesen Hybrid-Betrieb Seller-Vendor zu organisieren, das aufzubauen? Da ist erstmal der Fallback, also die Chance, Artikel weiter verkaufen zu können, wenn sie bei Amazon ausgecrappt werden oder out of stock gehen. Ganz klar. Also eine Alternative hier zu haben, auch wenn der Bestellalgorithmus nicht sauber funktioniert. Das ist auf jeden Fall, wenn es Out-of-Stock-Situationen gibt, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Backup für den Vendor-Account. Dann spricht natürlich dafür, dass es eine große Chance gibt, die Profitabilität zu verbessern, weil wir wissen, im Marketplace-Account hat der Markenhersteller die Chance, die komplette Handelsmarge einzustreichen, im Gegenzug zu 15 bzw. 18% des Umsatzes, die ganz klar sind, ist da die Chance, die Handelsmarge, die normalerweise Händler haben, in dem Fall dann Amazon, einzustreichen. Das heißt, die Chance auf eine verbesserte Profitabilität spricht definitiv dafür. Dann die eben angesprochene Buttner, die beste Alternative zum verhandelten Ergebnis. Also innerhalb einer Verhandlung kann ich meine Position nur stärken, wenn ich eine gute Alternative habe zu dem, was gerade angeboten und diskutiert wird. Habe ich eine schlechte Alternative, dann muss ich ja alles fressen, was mir das Gegenüber vorschlägt. Und das ist eine ungünstige Situation. Deshalb Grundlagen der Verhandlung. Ich kenne möglichst die Alternative meines Gegenüber und ich kenne auch meine und versuche aktiv meine Alternative zu stärken, um meine Verhandlungsposition zu verbessern. Und das spricht definitiv für einen Seller-Account. Weil wir wissen, dass auf Amazon-Seite die beiden Abteilungen, die zuständig sind für Marketplace und Vendorengeschäft, nicht zusammenarbeiten. Ich glaube sogar nicht mal miteinander sprechen dürfen und miteinander im Wettbewerb stehen. So, also warum diese Zielkonflikte, die Amazon an der Stelle hat, nicht nutzen für die eigenen Vorteile. Das nächste ist die Zukunftssicherheit. Die spricht auch dafür. Also es deutet alles darauf hin, dass Amazon mehr und mehr einen Marktplatz, sich selbst als Marktplatz definiert und nicht als Händler. Das heißt, wir sehen auch immer weiter, dass auch gerade in den USA, dass große Marken immer mehr sich darauf fokussieren, Marktplatzteilnehmer zu werden und sich selbst auch als Marktplatzteilnehmer wahrnehmen. Nicht mehr als Lieferant eines Handelskonzerns. Und Amazon selbst ist auch auf dieser Bewegung unterwegs. Deshalb, um zukunftssicher zu sein, ist es natürlich empfehlenswert, so früh wie möglich dabei zu sein und hier diesen Strang zu verfolgen. Und zu guter Letzt spricht natürlich auch dafür eine Reaktion auf Lost-Buy-Box-Situationen. Das ist aber ein bisschen komplizierter und da gehe ich gleich nochmal tiefer drauf ein. Die drei wichtigsten Tücken. Welche sind das? Erstens, die meisten Hersteller sind sich nicht bewusst, dass es Herausforderungen gibt, wenn ich zwei Accounts betreibe und Advertising in zwei Accounts betreibe. Man kann sich das ja leicht vorstellen. Also wenn ich jetzt plötzlich Advertising aus zwei Accounts beginne, auf die gleichen Keywords biete, dann führt das ja zwangsläufig dazu, dass der Klickpreis dieser Keywords nach oben getrieben wird. Und jetzt sagen einige, ja, wenn da keine Buybox ist, dann wird sowieso nicht beworben. Nee, das ist ein Problem, definitiv. Weil wenn ihr ähnliche Artikel habt und habt jetzt Artikel A in Größe XY im Seller-Account und Artikel B in Größe Z und Farbe Grün im Seller-Account und ihr betreibt aus beiden Accounts Advertising, ihr wollt ja die Umsätze auch antreiben, dann bewerbt ihr euch um den gleichen Platz bei Amazon und Kenntnisstand, Juli 2025 ist meiner. Ich lerne aber gerne dazu. Mir konnte bisher aber noch niemand erklären, wie er dieses Problem nachhaltig löst. Es gibt so ein paar Lösungen, die von Agenturen immer wieder geteasert werden und vorgestellt werden. Aber ich habe noch keine echte Lösung auf das Problem gesehen. Wenn ihr welche habt, dann her damit. Ich haut das hier unten in die Kommentare rein. Ich bin da sehr offen, das zu lernen. Das würde mich sehr interessieren, wenn es dafür jetzt konkrete Lösungen gibt. Aber das ist ein Riesenproblem. Das heißt, die Advertising-Kosten werden nach oben getrieben und es wird unsauberer ausgesteuert. Die zweite Tücke. Es ist der Betrieb eines Seller-Accounts ist keine Lösung dafür, wenn ich ein Lost-Buy-Box-Problem habe. Wenn ich ein Lost-Buy-Box-Problem habe und ich bekomme es auch in Verhandlungen und nach zähen Bemühungen mit Amazon nicht in den Griff, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Thema über den Seller-Account lösbar ist, extrem gering. Wenn ich nicht in der Lage bin, Artikel als Hersteller, Artikel zum Marktpreis anzubieten, nochmal, wenn ich nicht in der Lage bin, Artikel zum Marktpreis auf der Plattform anzubieten, dann mache ich auch keine Umsätze. Und viele sind sich nicht bewusst, also starten große Projekte und sind sich nicht bewusst, dass sie auch zum Marktpreis anbieten müssen, weil ansonsten habe ich A, entweder gar keine, komme ich gar nicht in die Buybox, die haben die Händler, die meinen Online-Streetpreis gerade ohnehin ruinieren. Also wenn ich vor die will, dann muss ich ja der günstigste sein. Und will ich als Markenhersteller, als Preistreiber auf der Plattform Amazon sichtbar sein für meine stationären Handelspartner? In der Regel nicht. Wenn ich das aufgeräumt habe, selbst wenn auf Amazon keine, wenn ich geschafft habe, dass meine Vertriebsstruktur so sauber ist, dass auf Amazon kein Preisverfall herrscht, aber in anderen Kanälen und stationär, auch dann habe ich ein Problem. Dann habe ich zwar keinen Kampf um die Buybox, aber die entzieht mir Amazon komplett. Also wenn ich nicht in der Lage bin, zum Marktpreis die Produkte oder willens meine Produkte zum Marktpreis, das heißt der Online-Streetpreis, anzubieten, habe ich keine Aussicht darauf, dass eine Seller-Account-Bemühung von Erfolg gekrönt sein kann. Dritte Tücke, die Komplexität und Kleinteiligkeit oder die Komplexität durch Kleinteiligkeit und Organisationskonflikte. Das heißt, einmal Unternehmen, die noch nie Endkundengeschäfte mit kleinen Rechnungen abgewickelt haben, werden in Schwierigkeiten geschubst, wie zum Beispiel, die hat man vorher nicht auf dem Schirm, da denkt man nicht dran. Zum Beispiel, dass in einem Fall, der immer ein Thema ist, ist, dass SAP nicht genügend Konten eröffnen kann, um kleine Kunden zu bedienen. Da ist irgendwann Schluss. Das heißt, man muss dafür eine Lösung finden. Die Geschäftsvorfälle sind ja viel kleiner als die Organisation kennt. Und wenn die gleichen Leute die durchführen, wird das schwierig. Also Stichwort Rechnungsstellung und so weiter. Auf der einen Seite auch die Endkundenlogistik, das zu koordinieren, zu lernen, wie wichtig der Frachtkostenanteil hier ist aufs Produkt und so weiter, zu kalkulieren. Das ist oft schwierig. Mit gewachsenem Controlling sehe ich auch oft, dass da eine Schwierigkeit ist, sauber zu kalkulieren, weil man muss an der Stelle auf ASIN-Level kalkulieren, eine saubere Kalkulation hinzubekommen, die den Frachtkostenanteil abbildet und daraus dann die Deckungsbeiträge sauber ableitet. Das ist schon nicht binär. Und am Ende des Tages gehören zu den Organisationskonflikten auch Verantwortungskonflikte oder Konflikte zwischen Abteilungen, weil unklar ist, wer ist jetzt zuständig für dieses Projekt und für die Umsätze. Da gibt es nämlich oft eine Situation, vielleicht ist das bei deinem Unternehmen auch so, dass die D2C-Geschäfte, Webshop und Marketplace von einer Abteilung abgewickelt werden und Amazon Vendor von einer eigenen anderen oder irgendwo anders in der Organisation aufgehängt ist. Das führt dann zu Konflikten, weil diese beiden Accounts müssen aus einer Hand gesteuert werden. Das kann ich vorwegnehmen, es macht sonst keinen Sinn. Das muss aus einer Hand gesteuert werden. Ansonsten haben die beiden Abteilungen Zielkonflikte miteinander, die nicht gut lösbar sind und es ist nicht sinnvoll, die beizubehalten. Meine Empfehlung zu den drei Tücken, also erstmal zum Advertising. Wie gesagt, wenn da jemand eine konkrete, gute Lösung hat, die das Problem, was ich gerade beschreibt, nicht Artikel A hat keine Buybox, also wird er nicht ausgespielt, sondern ich meine, dass ähnliche Artikel gleiche Keywords haben und beide Accounts dann auf dieses Keyword bieten, was dazu führt, dass der Klickpreis nach oben getrieben wird. Wenn jemand da eine Lösung hat, das fände ich sehr spannend, der ist hiermit schon eingeladen zu einem Podcast. Wie ich das empfehle umzusetzen? Ich würde zunächst mal definieren, welches ist das führende System. In der Regel bietet sich der Seller-Account an, weil das Advertising hierdurch viel schärfer aussteuerbar ist als im Vendor-Bereich, was ein Riesenvorteil ist, aber da mache ich nochmal einen eigenen Podcast zu. Also erstmal eine Definition, welches ist das führende Advertising-Konto? Und welches arbeitet dem anderen dann zu? Das wäre die erste Aufstellung. Und die zweite ist zu schauen, dass im Seller-Account und im Vendor-Account unterschiedliche Kategorien und Produktgruppen oder unterschiedliche Sortimentsgruppen abgebildet sind, sodass die Keyword-Sets nicht identisch sind. Das ist kein eleganter, aber der einzige Ausweg, den ich guten Gewissens empfehlen kann, Stand 17. Juli 25. Und ihr müsst eine Lösung finden. Es muss eine Lösung geben, um mit dem Advertising umzugehen. Bevor ich etwas Bestehendes im Vendor-Account abschalte und in Seller übertrage, muss ich eine Lösung haben, wie, wenn das Advertising eine Rolle spielt, wie wird das Advertising abgebildet. Vorher empfehle ich, das mit dem Seller-Account erst nochmal liegen zu lassen. Die zweite Lösung, Tücke 2, Lost-Buy-Box-Probleme. So, wenn du feststellst, dass dein Unternehmen Lost-Buy-Box-Probleme hat, dann empfehle ich dringend, auch wenn das noch so schmerzhaft ist, das ist eine Wurzelbehandlung, das ist mehr als eine Wurzelbehandlung, das Problem an der Wurzel zu packen und deinem Unternehmen darauf einzuwirken, dass es ihm gelingt, eine zeitgemäße Preis- und Vertriebsstrategie zu etablieren. Es gibt ein Zitat von Markus Nessler, der darauf spezialisiert ist, Unternehmen darin zu beraten. Wir machen zu dem Thema auch, da haben wir heute einen Podcast geplant, der in den nächsten Wochen stattfinden wird, wie Unternehmen damit umgehen können. Also er hat das Zitat, wenn die Kanalkonflikte, wenn die Thematiken bei Markenherstellern nicht von den jetzigen Eigentümern und Geschäftsführern angefasst werden und gelöst werden, dann werden das die Insolvenzverwalter und Aufkäufer tun. Dem ist nichts hinzuzufügen. Oder dritte Tücke, die Komplexität. Meine Empfehlung, ein Verantwortlicher. Strebt an, dass es einen Verantwortlichen im Unternehmen für das Thema Amazon gibt. Und dieser bespielt dann Amazon mit seinen verschiedenen Modellen. Nicht eine D2C-Abteilung, eine E-Commerce-Abteilung, eine Amazon-Abteilung. Das gehört alles zum Thema Amazon und muss von der gleichen Person verantwortet werden, die die komplette Situation überblickt. Und zur Kleinteiligkeit in Rechnungsstellung und Co. Viele Hersteller scheuen sich, das zu starten, weil sie kein E-Commerce-ERP haben, weil sie denken, sie brauchen ein E-Commerce-ERP. Aus meiner Erfahrung, ich habe Projekte begleitet, da war das nicht nötig. Also der Tipp hier, nutzt den Amazon-Rechnungsservice. Wenn dein Unternehmen nicht in der Lage ist, kleine Rechnungen zu stellen und zeitnah diese Rechnungen, die notwendig sind für den Betrieb von einem Seller-Account zu erstellen, nutzt den Amazon-Rechnungsservice. Damit zusammen ist es möglich, auch in einer Konzernstruktur diese Endkundengeschäfte hinzubekommen, ohne aufwendige Anbindungen von komplexen Schnittstellen und E-Commerce-ERP-Systemprojekten, die Jahre dauern. Also Tipp 3, nutzt den Amazon-Rechnungsservice. Ja, ich hoffe, da war was für dich dabei. Wenn du selbst eine Hybridstrategie starten möchtest, sprich mich gern an via LinkedIn. Ich war selbst 15 Jahre lang mit fitstore.de auf dem Marketplace als Seller aktiv. Nein, nicht 15. Aber ich bin gestartet als Amazon-Gestalter. Das war 2007 oder sowas. Also, ich nehme zurück, es waren nur 8 Jahre, 7, 8 Jahre. Aber ich war von Anfang an dabei. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich habe selbst gemacht. Ich habe auch ganz konkret mit Office 12N bei 4 bekannten Marken den Start auf Seller Accounts begleitet. Und noch mehr Unternehmen habe ich beraten dazu, dass sie sich dann mit dem Ergebnis, dass sie sich dann gegen den Start entscheiden konnten, weil sie die Argumente dann besser zusammenliegen hatten. Und wenn du meine konkrete Einschätzung zu einem Projekt haben möchtest, sprich mich einfach an. Ich gebe dir gerne Ersteinschätzungen und zum Erfolgspotenzial und zu möglichen Stolpersteinen. Sprich mich einfach an über LinkedIn oder ich packe hier einen Kontaktlink in die Shownotes. So, ja, also die Folge hier habe ich aus dem Urlaub aufgenommen, beziehungsweise nehme ich gerade noch auf. Ich hoffe, dass die Tonqualität stimmt. Und in der nächsten Folge geht es dann um Selbstführung. Und die nächste Folge wird für dich dann interessant, wenn du das Problem hast, dass du das nicht schaffst, dass am Feierabend deine To-Do-Liste abgeschlossen ist. Vor allem, wenn du das regelmäßig hast, dann sollte die nächste Folge für dich interessant sein. Also, grundsätzlich, wenn die Inhalte hier für dich interessant waren und dich in deinen Entscheidungen unterstützen, dann abonniere den Podcast unbedingt, falls du es noch nicht gemacht hast. Und empfehle ihm weiter in deinem Unternehmen, wenn du meinst, es sollte dort jemand hören, oder auch in deinem Netzwerk. Und dann wünsche ich dir zum Schluss wieder viel Erfolg und maximale Wirksamkeit in und mit deinem Unternehmen. Und wir hören uns in der nächsten Folge.